ARD.
So richtig kann ich es eigentlich gar nicht glauben, Elke. Da pendeln wir irgendwie zwischen Adventskerzen und Weihnachtskeksen und stellen fest, Staffel 2 vom Gerichtssaal 237 neigt sich tatsächlich dem Ende entgegen. Also sitzen wir jetzt hier vor einem Stapel an Mails und da sind so, so viele, so liebe Mails dabei, dass ich jetzt schon mal sagen möchte, vielen, vielen Dank dafür. Anfangen würde ich gerne mit einer Mail von Gulla aus Freiburg. Auf meiner üblichen Radelrunde, unter anderem am Rhein entlang, komme ich regelmäßig an einem besonders netten Schild vorbei mit der Aufschrift 237, vermutlich die Markierung des Streckenabschnitts, worüber ich mich jedes Mal freue. Und manchmal habe ich tatsächlich in genau diesem Moment meinen Lieblingsgerichtspodcast auf den Ohren. Und übrigens ist 237 inzwischen auch die Kombination an meinem Kellerschloss.
Das ist ja echt großartig. Also echt toll, wie wir inzwischen in euren Köpfen drin sind.
Ich finde es auch wirklich super. Mehr Mails von euch und Antworten vor allem auf all eure Fragen zum Podcast, zu unseren bisherigen Fällen, zum deutschen Rechtssystem und Elke natürlich zu deinem spannenden Job als Gerichtsreporterin. Die gibt es in dieser Folge.
Gerichtssaal 237. Elke Spanner und Anna Rüther über Recht und Gerechtigkeit. Ein Podcast vom NDR.
Ja, ich bin Elke Spanner, ich bin Gerichtsreporterin in Hamburg. Ich erzähle euch in unserem Podcast Gerichtssaal 237 von meinen spannendsten Fällen. Und jetzt heute hier beantworte ich euch alle Fragen. Naja, zumindest versuche ich das mal.
Mein Name ist Anna Rüther und auch ich bin Journalistin und auch ich heiße euch herzlich willkommen. Und bevor wir jetzt richtig einsteigen, gibt es hier noch den gewohnten Hinweis von mir auf die ARD Audiothek. Da erscheint unser Podcast nämlich immer 2 Wochen früher als auf allen anderen Kanälen. Also gleich da abonnieren, dann verpasst ihr nicht, wenn es was Neues von uns gibt. Und da findet ihr übrigens auch all unsere bisherigen Folgen. Und allein in dieser Staffel, Elke, gibt es da eine ziemlich breite Palette an Fällen.
Ja, allerdings, den dritten Teil im Rockerkrieg Hells Angels versus Mongols, Verbrechen aus der Nazizeit und Verbrechen von IS-Anhängerinnen, toxische Beziehungen und Sterbehilfe. Unser Ziel ist es ja immer, euch nicht nur von Verbrechen zu erzählen, sondern euch auch immer anhand eines wahren Kriminalfalls ein bisschen zu erklären, wie das deutsche Rechtssystem funktioniert und wie Urteile dann am Ende eines Prozesses zustande kommen.
Und das scheint ihr auch tatsächlich an unserem Podcast ganz besonders zu schätzen, was uns wirklich richtig doll freut. So hat uns zum Beispiel Judith per Mail geschrieben: Ich finde den Podcast sehr gut, informativ, sensibel aufbereitet und gut erzählt. Ich lerne viel über den Ablauf von Prozessen und die Gesetze dahinter. Super sind die recherchierten Fakten und weiterführenden Links in den Shownotes sowie die Links zu den Hilfeseiten.
Ja, das Ganze unbedingt mal auschecken. Da findet ihr wirklich immer weiterführende Artikel zu den Fällen aus allen unseren Folgen.
Und Judith schreibt noch weiter. Sie schreibt nämlich: Ich habe auch 2 Fragen. Mich interessiert zum einen, wie du, Elke, entscheidest, an welchen Prozessen du teilnimmst und an welchen nicht. Und zum anderen möchte ich gerne wissen, wo man nachsehen kann, wann welcher Prozess stattfindet.
Na, ich fange da mal mit der ersten Frage an, also mit der Frage, welchen Prozess ich eigentlich aussuche und welchen eben nicht. Diese Entscheidung, die ist manchmal ganz einfach und manchmal ist sie aber auch relativ kompliziert. Also in erster Linie geht es immer darum, die Prozesse rauszusuchen, die euch Hörerinnen und Hörern einen Mehrwert bieten. Bei denen ich da nicht nur eine Geschichte erzähle, sondern die was erzählen, zum Beispiel über ja, gesellschaftliche Entwicklungen, über persönliche Abgründe, interessante Lebenswege, sowas. Oder auch über alltägliche Gefahren, denen man dann doch mal ausgesetzt ist, über ganz neue Verbrechenskonstellationen und dann natürlich über die Reaktion unseres Rechtssystems darauf. Natürlich müssen wir hier aber so ein bisschen auch unterscheiden danach, für wen bzw. für welches Format ich dann berichte. Wenn ich im NDR einen aktuellen Bericht über einen Prozess mache für eine Nachrichtensendung, dann sind die Kriterien natürlich vor allem auch der aktuelle Anlass, also zum Beispiel der Beginn eines Prozesses oder später dann die Urteilsverkündung. Da gehe ich dann zum Beispiel zu allen Fällen, die schon vorher für Aufsehen gesorgt haben, als sie passiert sind. Denn also wenn in Hamburg irgendwo jemand zum Beispiel gewaltsam ums Leben kommt, dann berichten wir im NDR natürlich sowieso schon darüber. Das machen dann unsere Polizeireporter. Und ich übernehme den Fall dann sozusagen journalistisch, wenn er dann ins Gericht kommt und da eben im Prozess verhandelt wird. Und dann, ja, gehe ich eigentlich grundsätzlich zu fast allen Schwurgerichtsprozessen, also wenn es verkürzt gesagt um Mord und Totschlag geht. Solche Kapitalverbrechen, die sind natürlich immer interessant und auch irgendwie relevant. Und sonst gehe ich aber auch zu Fällen, die zum Beispiel besonders tragisch sind oder wo es um Riesengeldsummen geht, zum Beispiel bei extrem großen Drogenprozessen oder so. Auf der anderen Seite gehe ich aber auch durchaus mal zu Fällen, die mich menschlich anrühren und interessieren. Also Beispiel der Rentner, der Autos aufbricht und da Portemonnaies rausklaut. Wenn ich sowas höre, dann frage ich mich natürlich sofort, ey, warum hat er das gemacht? Also was für ein Schicksal steht da dahinter? Oder anderes Beispiel, die Krankenschwester, die einen sterbenden Patienten beklaut hat. Wie um alles in der Welt konnte sie sowas tun? Das sind dann Fälle, die interessieren mich sofort und denke dann, euch interessieren sie auch und dann gehe ich da halt auch mal hin. Und nochmal andere Kriterien sind es aber natürlich, wenn ich auswähle, über welche Fälle ich euch hier in diesem Podcast erzähle. Da wird das Kriterium des Mehrwertes nochmal wichtiger. Wir haben ja in jeder Folge auch ein juristisches Thema, also wo wir euch erklären, welche juristischen Fragen und Hürden es in einem Prozess bei der Aufarbeitung einer Straftat gibt. Und da suche ich die Fälle dann auch danach aus, ob und inwiefern sie juristisch spannend sind und dass wir da möglichst unterschiedliche Aspekte beleuchten und erklären können in jeder Folge.
Und man muss ja mal sagen, dass gerade bei den Kurzfällen du auch manchmal so einfach was Kurioses dabei hattest. Ne? Bei den Kurzen gab es ja auch mal einen Schmunzler, das ist ja sonst eher selten, aber bei den Kurzen gab es ja auch mal was.
Genau, das kann auch ein Kriterium sein, wenn ein Prozess dann eben doch mal sehr viel lockerer ist als andere, finde ich das auch erzählenswert.
Mhm. Lilly hat uns auch eine Mail geschrieben und hat eine persönliche Frage an dich, Elke. Ich bin selbst Juristin, schreibt sie, stehe gerade am Anfang meines Berufslebens und ich habe eine Frage, insbesondere an Frau Spanner. Sie sind auch Juristin und Journalistin. Wie sind Sie dazu gekommen, Gerichtsreporterin zu werden? Ich finde Ihren Job unglaublich spannend, ich auch. Und könnte mir selbst gut vorstellen, in dieser Richtung tätig zu werden. Immerhin kann bei bestehender juristischer Ausbildung so manches Geschehen im Gerichtssaal sicher besser eingeordnet und erklärt werden.
Ja, liebe Lilly, da habe ich für dich eine gute und leider auch eine nicht so gute Nachricht. Die gute ist, Gerichtsreporterin, das ist kein geschützter Beruf in dem Sinne, dass man da eine spezielle Ausbildung für bräuchte. Von daher bist du jetzt mit deinen juristischen Kenntnissen schon mal erstmal eigentlich ganz gut aufgestellt. Wichtig ist aber vor allem natürlich die journalistische Expertise. Also du musst einen guten Blick für Themen haben, Talent dafür, komplexe Sachverhalte verständlich zu erzählen. Und dann musst du auch gut schreiben können. Das sind sozusagen die Basics. Jetzt kommt die nicht so gute Nachricht. Reine Gerichtsreporterinnen haben nämlich die wenigsten Redaktionen. Es gibt bundesweit wirklich nur ein paar Handvoll Journalistinnen, die ihren Berufsalltag überwiegend oder sogar ganz in den Gerichten verbringen. In den meisten Redaktionen ist es so, dass die Reporterinnen und Reporter alles Mögliche machen und dann eben auch mal ins Gericht gehen, wenn da gerade ein spannender Prozess ist. Von daher muss ich dir sagen, Lilly, wäre der Berufswunsch Gerichtsreporterin als Haupttätigkeit jetzt eher, glaube ich, nicht so realistisch. Aber ich kann dir mal erzählen, wie es bei mir dazu gekommen ist. Kurzform, viele Zufälle, dann habe ich es einfach mal gemacht, offenbar gekonnt. Ja, und jetzt bin ich Gerichtsreporterin.
Ich glaube, damit hast du es jetzt ein bisschen zu einfach gemacht. Ich finde, das könntest du uns mal 2, 3 Sätze genauer erklären.
Ja, okay, ich fange mal so ein bisschen mehr von vorne an. Ich komme ursprünglich aus dem Printjournalismus. Also ich habe bei Tageszeitung angefangen, habe geschrieben und noch nicht im Radio berichtet. Ich habe das erste Jurastaatsexamen gemacht. Danach konnte ich mir erstmal null vorstellen, ins Referendariat zu gehen und dann nochmal ein Examen schreiben zu müssen. Das heißt ja nicht nur Examen schreiben, das heißt ja auch vorher lernen, lernen, lernen. Also Lilly, wenn du das jetzt gerade hinter dir hast, du weißt ziemlich genau, wovon ich hier gerade spreche.
Lohnt sich aber, wenn ich dir so zuhöre, hat sich das viele Lernen schon gelohnt.
Ja, aber ich kann dir sagen, die Mühe, die war auch ganz schön gewaltig. Ich bin dann auf jeden Fall nach meinem ersten Examen über so ein paar Zufälle in Hamburg in der Lokalredaktion der Taz gelandet, der Tageszeitung. Da war ich dann total lange Redakteurin und ich war da eigentlich vor allem für politische Themen zuständig. Weil ich aber ja nun den juristischen Hintergrund habe, war ich dann diejenige, die ins Gericht geschickt wurde, wenn es da mal einen spannenden Prozess gab und die Taz darüber berichten wollte. Das war jetzt nicht besonders häufig, aber doch immer mal wieder. Und ich fand das von vornherein mega. Also das Gericht, das war für mich irgendwie von vornherein so mein Habitat. So, ich habe mich da immer irgendwie so am genau richtigen Ort gefühlt und ich habe da dann auch immer mehr gemerkt, so als Juristin will ich wirklich nicht arbeiten, aber im Gericht will ich arbeiten. So, das war dann schon von vornherein irgendwie so mein Ort. Speziell über Prozesse habe ich dann zuerst meistens nur aktuell berichtet, also so kurze Artikel nur geschrieben und im Laufe der Zeit bin ich dann aber immer mehr dazu übergegangen, auch lange Gerichtsreportagen zu schreiben, also Geschichten, in denen ich viel mehr in die Tiefe gegangen bin und auch mal so die ganzen Hintergründe des Falls erzählen konnte. Und das war für mich dann echt die Königsdisziplin, das fand ich wirklich ganz toll. Aber wie gesagt, also Gericht war immer nur ein Thema von vielen. Dann habe ich irgendwann als Redakteurin zur Financial Times Deutschland gewechselt. Da war ich dann zuständig für die Recht- und Steuernseiten. Da ging es also auch ums Recht. Das ist immer so mein Thema geblieben. Aber es war dann mehr Wirtschafts- und Steuerrecht. In Strafprozessen war ich in der Zeit dann gar nicht mehr. Ja, dann wurde meine Zeitung, die Financial Times Deutschland, mehr oder weniger von einem Tag auf den nächsten eingestellt. Ich musste mir was Neues überlegen. Hab mich dann erst kurz, verrate ich jetzt hier mal, in einem anderen Job versucht. Das war es aber so gar nicht. Da bin ich dann bei erster Gelegenheit wieder geflohen.
Was war's denn?
Das sage ich jetzt nicht, aber ich sage dir, wo ich hingeflohen bin, nämlich wieder ins Gericht. Damals hat die Wochenzeitung Die Zeit gerade eine Hamburg-Redaktion gegründet und ich habe dann von Anfang an als Gerichtsreporterin für Die Zeit in Hamburg geschrieben. Im Gericht habe ich dann einen alten Kollegen vom NDR wieder getroffen und über diesen Kontakt kam es dann, dass ich parallel auch beim NDR angeheuert habe. Da bin ich jetzt seit mehreren Jahren und inzwischen auch wirklich fast ausschließlich Gerichtsreporterin. Das empfinde ich für mich total als Privileg, muss ich sagen. Also einen tolleren Job könnte ich mir für mich persönlich echt überhaupt nicht vorstellen. Vor allem, Anna, jetzt bin ich auch bei uns, seitdem ich diesen Podcast mit dir mache und hier so ausführlich und tiefgründig über meine Fälle sprechen kann, das finde ich wirklich richtig toll.
Das freut mich. Das gibt mir ein bisschen Hoffnung. Also Lilly, gib nicht auf, es ist ein langer Weg, aber es lohnt sich. Es lohnt sich voll. So, Coco schreibt auf Spotify: Hi, euer Podcast ist einer der Gründe, warum ich diesen Herbst angefangen habe, Jura zu studieren.
Das Oha, mega.
Und mir wäre die Joboption als Gerichtsreporterin sonst, glaube ich, gar nicht bekannt gewesen. Meine Frage: Inwiefern findet der ganze theoretische Unterbau, den ich jetzt lerne, in der Rechtsprechung Anwendung? Mach ihr Hoffnung.
Also liebe Coco, da muss ich jetzt echt mal so richtig lehrerinnenhaft den Finger erheben und sagen, höre in den Vorlesungen echt gut zu. Und zwar genau in den Fächern, in denen du jetzt denkst, oh ey, das ist so langweilig, interessiert mich null.
Du lernst nicht für die Schule, sondern fürs Leben. Das haben wir schon in der Schule gelernt.
Ja, und jetzt in dem Fall dann vielleicht auch für den späteren Job. Also hör vor allem zu, wenn es um die ganzen Prozessordnungen geht. Die Strafprozessordnung und die Zivilprozessordnung. Da muss ich nämlich rückblickend und selbstkritisch sagen, dass ich die Relevanz damals komplett unterschätzt habe. Also diese Fachgebiete, die haben mich 0,0 interessiert. Ich fand das echt nur super langweilig und theoretisch. Vor allem die ZPO, die Zivilprozessordnung, das ist echt ein so dickes Gesetzbuch. Und wenn du da einfach mal so reinblätterst, verstehst du auf Anhieb echt kein Wort. Das ist alles total abstrakt und hölzern und klingt voll bürokratisch. Also könnte irgendwie auch so ein Mathebuch sein. Aber das zu kennen ist echt super wichtig, weil in den Prozessordnungen halt drin steht ganz genau, wie Prozesse ablaufen. Die sind sowas wie die Regieanweisung im Theater. Da steht drin, wann was passiert, was die Anwältinnen zum Beispiel dürfen, was die Gerichte beachten müssen. Das ist für die Rechtsprechung echt essentiell. Das ist mir auch erst jetzt klar geworden, seit ich Gerichtsreporterin bin. Und alles, was ich inzwischen über Prozessrecht weiß, glücklicherweise ist das inzwischen durchaus ein bisschen was, das weiß ich alles durch meine vielen, vielen Stunden in den Gerichtssälen und nicht mehr durch mein Studium, weil ich es da einfach nicht richtig ernst genommen habe. Ansonsten, ja, über die viele Theorie, die du im Studium lernst oder die du hast, lernst du ja die juristische Denkweise. Du brauchst da jetzt nicht jedes kleine Detail, das ging ja auch überhaupt nicht, ne? Du hast ja da unzählige Gesetzbücher und Gesetze, aber so die Systematik des Rechtssystems, die musst du schon echt richtig verstanden haben. Und wenn du das dann hast, dann kann ich dir versprechen, macht's echt richtig Spaß.
Strahlst du vielleicht genauso wie Elke. Aber sag mal, KI, kann dir da nicht helfen, dass du dir das alles ein bisschen zusammenfassen lässt und einfach ein bisschen die Kurzform genießt und nicht so viel, so ganz trocken kann man nicht sagen, liebe KI, mach mal entspannt und kürzer?
Also ich kann mir schon vorstellen, mein eigenes Studium ist ja relativ lange her, dass inzwischen KI auch als Lerntechnik mit eingesetzt wird. Aber die KI kann halt auch nicht so richtig
antizipieren.
Aber die KI kann natürlich auch nicht so richtig vorhersehen, welche Fälle dann letztendlich im Examen kommen. Also ich glaube, beim Lernen mag es helfen, aber ich würde mich, glaube ich, immer eher auf mich selber verlassen als auf so eine künstliche Intelligenz.
Wenn ihr Lust habt auf weitere spannende Kriminalfälle, dann empfehle ich euch den neuen True Crime Podcast von den Kollegen vom RBB. Crime History heißt der und läuft im gleichen Feed wie der schon bekannte Podcast Im Visier. Jana Falkenstein und Florian Prokop nehmen euch in diesem Podcast mit in die damalige Welthauptstadt des Verbrechens. Und das war das Berlin der 20er Jahre. Brutale Serienmörder, betrügerische Wettkönige, Gentleman-Einbrecher und natürlich kokainsüchtige Nackttänzerinnen. Also eine Szenerie, die ihr vielleicht auch aus Babylon Berlin kennt. Bei Crime History geht es aber auch um die echten Verbrechensgeschichten. Zu Gast in jeder Folge ist die Kriminalhistorikerin Regina Stürikow. Sie macht Ermittlungsakten und Verhörprotokolle so richtig lebendig. Crime History ab jetzt jeden zweiten Sonntag und das natürlich in der ARD Audiothek. So, hier kommen ein paar Fragen zu unseren bisherigen Folgen, Elke. Maria hat zum Beispiel eine Frage zur Folge 21. Das war Hamburgs Drogenpate Teil 1, also die Schüsse in der Shisha-Bar. Ich sag nochmal zwei Sätze dazu. Darin wird ein Mann skrupellos in der Hamburger Shisha-Bar ermordet. Trotz stichhaltiger Hinweise, die in eine ganz andere Richtung weisen, legt sich die Staatsanwaltschaft damals auf einen Verdächtigen fest und prügelt den Prozess so richtig mit ihm durch. Und dann stellt sich raus, dass er es gar nicht war. Maria aus München möchte zu dieser Folge wissen. Elke, du sagst, dass der Prozess wegen einer langfristig erkrankten Schöffin neu aufgenommen werden musste. Meine Frage jetzt, wird nur die kranke Person ersetzt oder müssen dann alle ersetzt werden? Also Richter, die gesunden Schöffen, die Staatsanwaltschaft. Und müssen die sich dann das alles Relevante wirklich nochmal neu anhören?
Na, in diesem Fall war es jetzt so, dass nur die erkrankte Schöffin ersetzt wurde und der Prozess im Übrigen dann mit der gleichen Kammer wieder losgegangen ist, aber auch wirklich nochmal komplett neu losgegangen ist. Der musste ganz neu starten, denn es ist ja so, über ein Urteil dürfen nur Richterinnen und Richter entscheiden, ob jetzt Berufsrichterin oder Chefin, ist jetzt gerade egal, die in jeder Minute der Verhandlung auch anwesend waren. Das Bild einer Tat, das am Ende der Beweisaufnahme die Grundlage für das Urteil ist, das setzt sich ja im Laufe des Prozesses wie so ein Mosaik zusammen aus ganz vielen einzelnen Bestandteilen, also aus der Aussage der Angeklagten, falls sie dann aussagen, aus der Aussage der Zeuginnen und Zeugen, aus Tatortfotos, Sachverständigen, Gutachten, rechtsmedizinischen Beurteilungen, Asservaten, Spurenbildern und aus noch sehr viel mehr. All das trägt dann letztendlich zu dem Bild bei, das dann die Grundlage für das Urteil bildet. Und deswegen müssen halt diejenigen, die das Urteil fällen, eben auch wirklich alles im Prozess gesehen und miterlebt haben. Man kann also jetzt nicht einfach eine Chefin, wenn ein Prozess schon wochenlang gelaufen ist, aus dem laufenden Verfahren gegen eine andere austauschen. Der fehlt dann ja all das, was vorher schon gelaufen ist. Deswegen geht's halt nicht. Also deshalb echt kompletter Neustart. Das ist für ein Gericht auch echt immer das Riesenrisiko, dass sowas mal passiert. Viele machen es deswegen so, bei Prozessen, wo man von vornherein absehen kann, dass sie sehr lange gehen, dass gleich von vornherein Ersatzchefinnen und Chefin und Richterinnen und Richter mit im Prozess sind. Die sitzen dann immer nur daneben, hören irgendwie zu und für den Fall, dass jemand ausfällt, können die dann halt irgendwie einspringen. Hier war es jetzt so, dass der Prozess vorher schon viele Wochen gelaufen war und die Beteiligten dann beim Neustart natürlich jetzt auch nicht, ja, Schauspielern und so tun mussten, als wenn sie sich jetzt an dem Morgen das allererste Mal in ihrem Leben sehen würden und noch überhaupt nie was über diesen Fall da gehört hätten. Deshalb war es hier so, dass die Kammer bei dem neuen Auftakt, das war im Dezember 2023, mit den anderen Beteiligten abgestimmt hat, wie das Beweisprogramm jetzt genau aussehen soll. Der Vorsitzende Richter, der hat gesagt, dass man versuchen wolle, den Prozess effektiver zu gestalten und deshalb jetzt hier vorab mal zusammen besprechen wolle, was jetzt wirklich weiterführt als Beweisaufnahme und was halt nicht oder was eben besonders wichtig ist. Also welche ZeugInnen brauchen wir wirklich? Welche Beweismittel und was können wir vielleicht auch anderweitig einführen, zum Beispiel über Verlesen der früheren Aussage oder so. Das mit dem Verlesen ist was, was zum Beispiel ohnehin oft bei polizeilichen Vernehmungen gemacht wird. Dass im Prozess dann nicht alle Polizistinnen und Polizisten geladen werden müssen, sondern dass deren Protokolle verlesen werden. Und das wurde jetzt hier auch abgestimmt, weil die Beteiligten natürlich schon im Groben ungefähr wussten, welche Zeugen jetzt überhaupt relevant waren und welche nicht, welche wirklich was beitragen konnten zur Aufklärung und welche nicht. Und eben dann auch, welche man jetzt nochmal persönlich anhören muss und vielleicht nochmal ganz neue Fragen auch an sie hat. Und welche vielleicht einfach wirklich gar nichts gesehen haben und deswegen auch nichts erzählen können im Prozess.
Prozesse ziehen sich ja eh manchmal über Jahre. Dann würde es ja wahrscheinlich gar nie zu Urteilen kommen, wenn man das noch akribischer machen müsste an solchen Stellen.
Es ist echt der Worst Case, wenn dir ein Prozess platzt, zum Beispiel, weil jemand krank geworden ist.
Ja. Und ich finde, das Verrückte ist ja, dass es in dieser Location, also die ich dann damals ja mal besucht hatte, dass es da inzwischen eine neue Shisha-Bar gibt und in der ist es wieder zu Schüssen gekommen. Genau genommen zu einer ganzen Serie von Schüssen. Das ist ja wirklich irre.
Ja, es gibt inzwischen sogar die Forderung, dass diese spezielle Shisha-Bar da in der Lübecker Straße in Hamburg mal geschlossen werden soll. Da gab es nämlich, soweit ich zumindest mitbekommen habe, mindestens noch zwei weitere Vorfälle nach diesem Mord an Terry. über den wir ja hier in unserer Podcast-Folge gesprochen haben. Es gab sogar noch einen Vorfall mit einem neuen Toten auch, also wirklich dramatisch, was da so abläuft. Im September war das, da war in der Shisha-Bar ein 33-jähriger Mann tot aufgefunden worden. Der Fall ist meines Wissens auch noch gar nicht aufgeklärt jetzt. Und dann soll es auch noch einen Übergriff eines Prügelkommandos gegeben haben, auch in genau dieser Shisha-Bar. Der Name der Bar, ja, der hat zwischendrin immer mal wieder gewechselt, aber ja, das Publikum bzw. die Geschäfte, die da offenbar betrieben werden, die sind offenbar doch so ein bisschen gleich geblieben. Deswegen, wie gesagt, jetzt auch wirklich schon Forderung, diese Bar mal zu schließen.
Ja, ich wäre für einen Bioladen, der fehlt da auf der Ecke. Das würde da ganz gut hinpassen.
Und wahrscheinlich andere Klientel, dann kann ich mir vorstellen.
Ein Update können wir euch auch noch zu einem anderen Fall geben, und zwar in der Folge 11. Da ging es um die Russian Lips auf Instagram. Ihr erinnert das bestimmt. Da sprechen wir über Sibel aus Hamburg, die zunächst ja bei sich zu Hause, im Kinderzimmer war das, glaube ich, dann in ihrem ersten eigenen Salon illegale Beauty-Behandlungen durchgeführt hat. Das mache ich mich gerade daran erinnern. Das tut mir jetzt schon in der Lippe weh, nur dran denke. Eine Erlaubnis für diese Lippenunterspritzungen mit Hyaluron hatte Sibel nicht. Sie wird angezeigt und landet dann tatsächlich auch vor Gericht, kommt allerdings mit einem blauen Auge davon. Jetzt, tada, ist Schluss damit. Sibel sitzt im Knast. Was ist passiert, Elke?
Ja, sie hat schlichtweg einfach weitergemacht, trotz des Urteils. Und ich kann sagen, dass sie es echt erstmal überhaupt nicht glauben konnte, als sie gesehen hat, dass sie echt wieder auf der Anklagebank sitzt. In dem ersten Prozess, da hatte die Amtsrichterin ihr echt wirklich ins Gewissen geredet und ihr auch mehrfach gesagt, die Polizei, die behält sie im Auge. Wenn wir noch ein einziges Mal irgendwas mitkriegen, dass sie irgendwas Illegales tun, dann landen sie wirklich sofort im Knast. Ja, jetzt ist es so gekommen. Sie hat weitergemacht, sie hat weiter Lippen aufgespritzt, obwohl sie es nicht durfte. Und als die Polizei das mitbekommen hat, ja, da wurde sie auch direkt verhaftet. Es war ja ihre große Sorge die ganze Zeit, ne, dass sie ins Gefängnis muss, vor allem, weil sie einen kleinen Sohn hat und alleinerziehend ist. Aber wie gesagt, also diese Angst, die hat sie nicht davon abgehalten, weiterzumachen. Und ja, bei mindestens zwei Frauen soll sie dann doch wieder Hyaluron in die Lippen gespritzt haben. Und deshalb kam sie dann im März 2025 wirklich in Untersuchungshaft, hatte dann ihren Prozess vor dem Hamburger Landgericht. Der ist im Juni 2025 losgegangen. Darin hat sich Sibel dann wieder ganz geläutert gegeben und hat gesagt, also jetzt habe sie wirklich erkannt, dass sie Fehler begangen hat, dass sie in so einer Instagram-Beauty-Scheinwelt gelebt hat, so hat sie es irgendwie ausgedrückt. Aber es war jetzt einfach zu spät. Also mit der Nachsicht und den immer wieder neuen Chancen, die sie bekommen hat, war es jetzt einfach endgültig mal vorbei. Das Gericht hat sie Anfang September dann zu 3 Jahren und 2 Monaten Gefängnis verurteilt. Das ist wirklich eine lange Zeit. Und mit dem Lippenaufspritzen ist es jetzt also wirklich endgültig für sie mal vorbei.
Ja, diese Erziehungsmethode, wenn du jetzt nicht, dann, klappt ja bei Kindern nicht und bei Sibel hat es offensichtlich auch nicht geklappt. Jetzt gab es dann mal.
Sie hatte wirklich genügend Warnungen und ich war ja nun im Amtsgerichtsprozess vorbei. Ich habe die Ansprache der Richterin gehört und ich selbst, ich wäre da unter diesen Worten so klein geworden. Sibel ist es damals auch, aber kaum war sie aus dem Saal raus, hat sie sich wieder aufgerichtet und es ging weiter.
Und Elke, du hast noch ein Fall-Update für uns, betrifft unsere schnellen Fälle. 4 Mittelfinger für ein Halleluja, da mochte ich den Titel schon immer sehr gerne. Drei SeniorInnen und ein Notfallarzt, die in der Nähe einer Corona-Demo standen, hatten den Mittelfinger gezeigt, woraufhin sie mit einem Demonstranten in Streit gerieten. Der soll die 4 ganz übel beleidigt haben. Details muss ich jetzt nicht nochmal wiederholen. Die 4 haben ihn angezeigt, er sie im Gegenzug aber auch. Und wer landet dann vor Gericht? Genau. Der Richter fand, dass eigentlich der Demonstrant auf der Anklagebank hätte sitzen müssen, weil dieser ja die SeniorInnen zuerst verbal attackiert hatte. Am Ende hieß es Freispruch für die 4, aber jetzt zerrt die Staatsanwaltschaft die Person wieder vor Gericht. Was war genau los?
Ja, was genau los war? Ein Riesenprozess. 4 Angeklagte, 4 Anwältinnen und Anwälte, 4 Verhandlungstage und echt richtig viele Zeuginnen und Zeugen. Ein irrer Aufwand für 4 Mittelfinger. Aber die Staatsanwaltschaft, die wollte den Freispruch nicht stehen lassen und ist tatsächlich in Berufung gegangen. Die Vorsitzende Richterin, die hat dann schon am Anfang angedeutet, dass sie die Sinnhaftigkeit dieses neuen Prozesses nicht so ganz erkennt. Aber die Staatsanwaltschaft, die wollte das durchziehen und sie hat es durchgezogen und so kam es dann auch. Und rate, Anna, was das Ergebnis war.
Ich würde ja mal vermuten, Freispruch, Klappe die zweite.
Genau, wieder ein Freispruch, weil doch recht klar geworden ist, dass die 4 den Mittelfinger nicht gegen diesen einzelnen Typen erhoben haben, der sie da beleidigt haben soll, sondern gegen die ganze Demonstration und ein Kollektiv für so eine Demo kannst du gar nicht beleidigen. Also ein Riesenaufwand, muss man sagen, für absolut nichts. Die Vorsitzende Richterin, die hat am Schluss auch noch mal sehr deutlich gesagt, was sie davon hält. Sie hat gesagt, da ist einiges wirklich richtig schlecht gelaufen. Und sie hat dann explizit zur Staatsanwaltschaft gesagt, die wäre besser beraten gewesen, erstmal einen Fehler einzugestehen. Damit meinte sie schon den ersten Prozess. Und dann zu versuchen, das Ganze, was sie da losgetreten hat, wieder einzufangen. Stattdessen hat sie den Fehler aber sogar noch fortgesetzt, so sagte es die Richterin. Und die Angeklagten dann über Jahre durch zwei Instanzen gejagt.
Und sag mal, was ich noch so als die Kirsche auf der Sahnehaube fand, als du das damals erzähltest. Es gab ja so ein wunderbares Ende, weil der Richter sogar Applaus bekommen hat und sich darüber so gefreut hat. War das diesmal ein bisschen ähnlich?
Also Applaus gab es jetzt nicht und es war auch diesmal überhaupt nicht lustig, weil es ja einfach so eine irre lange Geschichte geworden war mit den ganzen Verhandlungstagen. Es war für die Angeklagten auf jeden Fall sehr gut am Schluss, das kann ich sagen, dass die Richterin die Staatsanwaltschaft nochmal so deutlich kritisiert hat. Also das war, glaube ich, für die nochmal gut zu hören, okay, das Ganze hätte hier wirklich alles gar nicht sein müssen. Und ein schönes Ende, fand ich, gab es dann trotzdem. Also es gab dann keinen Applaus, aber die Angeklagten, die haben ihren Anwältinnen und den Anwälten nach dem Freispruch nämlich zum Dank für ihr Engagement Blumen überreicht. Und das fand ich einfach eine total schöne Geste.
Könnte man mal regelhaft einführen, Blumen zum Abschluss.
Das endet ja nicht immer mit dem Freispruch, ne? Manche Angeklagten sind auch sauer auf ihre Verteidigung.
Und sag mal, dieser Teilnehmer der Anti-Corona-Maßnahmen-Demo, der sie da damals so beleidigt hatte, was ist denn eigentlich mit dem? Ist der irgendwie auch mal vor Gericht gelandet?
Also ich bin jetzt mal sehr gespannt, wie die ganze Sache weitergeht, muss ich sagen. Also immerhin hat die Staatsanwaltschaft gegen ihn inzwischen Anklage erhoben. Offenbar in allerletzter Sekunde, bevor der Fall verjährt gewesen wäre und er gar nicht mehr hätte angeklagt werden können. Also Anklage, ja, gibt's jetzt. Aber ein Prozesstermin noch nicht. Und mal sehen, also wenn er wirklich mal einen Prozess bekommt, dann freue ich mich jetzt schon auf unsere nächste Folge zu dem Fall.
Ich traue es mich eigentlich gar nicht zu fragen, weil
Trau dich alles an. Zumindest heute.
Ja, ich fürchte, ich müsste es eigentlich inzwischen selber erklären können. Sag doch noch mal kurz den Unterschied zwischen Revision und Berufung.
Also es gibt zwei Unterschiede. Das sind Rechtsmittel für erstmal völlig unterschiedliche Gerichtsinstanzen und sie haben auch was ganz anderes zum Inhalt. Also einfach gesagt, gegen das Urteil eines Amtsgerichts gehst du in Berufung, gegen das Urteil eines Landgerichts in Revision. Wenn du gegen ein Urteil eines Amtsgerichts in Berufung gehst, dann muss die nächste Instanz, dann ist dann das Landgericht, den Fall komplett neu verhandeln, also sozusagen komplett zurück auf Null. Dann gibt es eine ganz neue Beweisaufnahme mit neuen Beweismitteln, wieder mit den ganzen Zeuginnenaussagen und so weiter und so fort. Bei der Revision, also wenn du gegen ein Urteil des Landgerichts vorgehst, dann ist das anders. Da kannst du nur gegen Rechtsfehler vorgehen. Der Hauptfall, der auch hier im Podcast ja schon öfters mal Thema war, das ist, dass du gegen ein Urteil des Landgerichts vor den Bundesgerichtshof ziehst. Da hatten wir ja das, wie ich fand, ganz eindrucksvolle Beispiel in unserer Rocker-Doppelfolge, wo das Landgericht ja die Frist zur Abgabe der schriftlichen Urteilsbegründung gerissen hat und alles da komplett von vorne losgehen musste. Das war so ein wirklich offensichtlicher formeller Fehler. Und nur um sowas, um solche formellen Fehler geht's dann eben auch in der Revision. Dass ein Urteil inhaltlich falsch ist, das kannst du letztendlich, wenn es um ein Urteil des Landgerichts geht, nur über so einen Umweg geltend machen. Da musst du dann argumentieren in der Revision, dass ein Beweismittel oder der ganze Sachverhalt rechtlich falsch gewürdigt wurde. Wenn du Erfolg hast mit der Revision, dann wird die Sache in der Regel zur neuen Verhandlung ans Landgericht zurückverwiesen und da gibt es dann auch eine neue Verhandlung. Manchmal wird nur über die Rechtsfolge neu geurteilt, also über die Strafe. Manchmal geht aber auch alles komplett von vorne los. Das war jetzt, obwohl es sehr kompliziert war, trotzdem vereinfacht erklärt. Ich könnte nämlich jetzt noch ein bisschen weiter ins Detail gehen und sowas sagen, wie dass auch die Oberlandesgerichte für manche Revisionen zuständig sind, zum Beispiel bei Rechtsfehlern der Amtsgerichte. Aber das führt jetzt hier echt alles ein bisschen zu weit. Ich hoffe, dass der grundsätzliche Unterschied zwischen Berufung und Revision deutlich geworden ist. Anna, bitte nicke.
Ja, ich nicke und Coco und Lilly haben es mit Sicherheit verstanden. Und bei mir könnte sein, dass ich nächstes Jahr, Ende des Jahres, nochmal nachfrage. Sieh es mir nach, könnte passieren. Was bedeutet, fragt uns Ute per Mail, was bedeutet Strafkammer XY? Handelt es sich dabei um eine feste Gruppe von Personen an einem besonderen Ort? Was bedeutet die Zahl eigentlich? Wie viele solche Kammern gibt es? Und sind sie in ihrer Bedeutung eigentlich hierarchisch oder anderweitig angeordnet? Macht da doch mal Licht in das
Also Strafkammern sind mal so ganz technisch ausgedrückt die Spruchkörper am Landgericht. Das klingt jetzt komplett furchtbar, finde ich auch. Das meint aber schlicht, dass die Strafkammer eben das Gremium ist, das die Prozesse führt und dann die Urteile spricht, also am Landgericht zumindest. Am Amtsgericht, da entscheiden ja entweder Einzelrichterinnen oder Schöffengerichte, die nennen sich aber dann Abteilung und nicht Kammer. Am Oberlandesgericht, noch eine Instanz darüber, da heißen die Spruchkörper dann Senate. Das habe ich hoffentlich, glaube ich, für wirklich sehr viel Verwirrung gesorgt. Aber ich komme nochmal zurück zu der Frage nach den Kammern. Also am Landgericht sind es die Kammern und die sind mit Berufsrichterinnen und Richtern und mit Schöffinnen und Schöffen besetzt und sie sind durchnummeriert. Das Ganze hat aber rein organisatorische Gründe. Die Nummer gibt jetzt keinen Aufschluss darüber, für was für Delikte zum Beispiel so eine Kammer zuständig ist. Oder ja, womit sie sich einfach inhaltlich befassen. Wie viele Kammern es gibt, das hängt von der Größe eines Gerichts ab und von der Anzahl der Verfahren. Hamburg ist inzwischen ja tatsächlich das größte Landgericht bundesweit. Und deswegen gibt es hier natürlich mehr Kammern als zum Beispiel in, ja, ich sag mal, Halle oder Osnabrück.
Ja, also Halle oder Osnabrück verstehe ich. Aber wieso denn eigentlich, wieso ist das Hamburger Landgericht denn deutschlandweit das größte? Man würde jetzt mal so aus dem Ärmel schütteln, das müsste ja Berlin sein.
Also ehrlicherweise durch einen kleinen Taschenspielertrick. Bisher war Berlin nämlich tatsächlich das größte Landgericht und rein von der Zahl der Fälle ist es das auch noch. Aber das Berliner Landgericht, das hat sich vor einiger Zeit aufgespalten in zwei Gerichte, in Landgericht 1 und 2, so wie es auch schon in München ist. Und jedes einzelne dieser beiden Landgerichte ist eben kleiner als das Hamburger Landgericht. Deswegen rühmt sich Hamburg jetzt immer, wir sind das größte Landgericht bundesweit.
Ja, wir haben ja auch mehr Brücken als Venedig. Also
eben.
Genau. Ein Fall, der uns wirklich und euch auch, das haben wir in Mails gelesen, der uns wirklich erschüttert hat, liegt jetzt noch nicht so lange zurück. Das ist der Fall der 5-jährigen Ayla, die ja im Schwimmunterricht ertrunken ist. In der Folge 35 steht die Schwimmlehrerin vor Gericht. Es zeigt sich, dass sie ob der Größe der Gruppe und des gesamten Gewusels da am Limit war und nachdrücklich hätte um Unterstützung bitten sollen, was sie aber so nicht getan hat. Sie wird verurteilt. Volle Kurse, zu wenig Schwimmlehrer und Schwimmlehrerinnen, das kennt auch unsere Hörerin Nicole. Sie hat uns nämlich geschrieben, leider ist es einer Bekannten beim Schwimmkurs unserer Kinder ähnlich ergangen. Nur durch einen Sprung ins Becken, und zwar voll bekleidet, konnte sie ihr Kind retten, denn die Lehrerin reagierte nicht auf das Rufen der anderen Eltern, die dabei zugesehen hatten. Dem Kind und der Mutter ist nichts passiert, aber die Reaktion der Schwimmschule ließ leider zu wünschen übrig. Bei uns im Kurs befanden sich teilweise 14 Kinder im Wasser bei nur einer Lehrerin. Diese wechselten dann auch immer fröhlich hin und her, so war es ja in unserem Fall auch. Und nach diesem Vorfall wechselte ich dann sofort zu einer anderen Schwimmschule mit kleineren Gruppen. Da gab es dann maximal 6 Kinder. Ich denke, Schwimmschulen oder Einrichtungen, die Schwimmkurse anbieten, sollten generell nicht so große Gruppen haben, wenn jemand alleine bei ihnen ist. Ich habe schon wieder Gänsehaut, mir geht's natürlich genauso.
Ich glaube, man kann der Hörerin auch nur zustimmen, ja. Es muss natürlich so sein, dass die Schwimmlehrerinnen und Lehrer alle Kinder im Blick haben können.
Ja, voll. Und vielen Dank nochmal für den Hinweis, dass es auch einfach kleinere Gruppen gibt. Da lohnt es sich dann einfach mal ein bisschen länger zu suchen, offenbar. Thomas hat uns gemailt. Er hat einen Hinweis zur Folge 29. Das war die SS-Wachmann Bruno D-Folge. Auf ewig schuldig hatten wir sie genannt. Darin geht es um Bruno D., der 1944 mit gerade mal 17 Jahren SS-Wachmann im KZ Stutthof war und im hohen Alter von über 90 wegen des Vorwurfs der Mithilfe zum Mord in über 5000 Fällen in Hamburg vor Gericht landet. Er beruft sich auf den Befehlsnotstand, darauf, dass er den Befehl habe ausführen müssen. Und von dem, was da wirklich vorgegangen ist, habe er nichts gewusst. Das glaubt man ihm nicht, er wird verurteilt. Und Thomas schreibt jetzt, ich teile diese Hoffnung nicht, dass Urteile wie dieses irgendeine Wirkung auf die rechte Szene haben. Dafür gibt es eine wesentliche Änderung, die meist nicht erwähnt wird und auch von euch nicht. Seit langer Zeit lautet die Definition eines Befehls Anweisung mit dem Anspruch auf unmittelbaren Gehorsam. Natürlich war das auch schon bei der Gründung der Bundeswehr bekannt. Der Gesetzgeber hat im Soldatengesetz diesen Satz aber noch einen weiteren hinzugefügt. Unrechtmäßige Befehle können, völkerrechtswidrige Befehle müssen verweigert werden. Würde heute ein Offizier bei irgendeinem Auslandseinsatz befehlen, auf Zivilisten zu schießen, niemand könnte mit Berufung auf Befehlsnotstand diesen verbrecherischen Befehl ausführen.
Ja, das stimmt auch so genau. In Bezug auf Soldatinnen und Soldaten ist das heute auch explizit gesetzlich geregelt. Ich habe die konkrete Norm mal rausgesucht. Es geht da um § 11 des Soldatengesetzes. Also das Ergebnis stimmt. Das Gesetz nimmt gedanklich nur noch einen kleinen Umweg. Grundsätzlich müssen SoldatInnen Befehle von Vorgesetzten ausführen, ja. Wenn nicht, dann gilt das als, wie es jetzt explizit heißt, ungehorsam. Eine Ausnahme ist es aber, wenn der Befehl gegen die Menschenwürde verstößt. Dann ist es nicht ungehorsam, wenn man diesen menschenunwürdigen Befehl verweigert. Also übertragen auf einen Fall wie den von Bruno D. würde das bedeuten: Es ist natürlich offensichtlich, dass es gegen die Würde eines Menschen verstößt, wenn ich ihn töte. So ein Befehl muss also auch wirklich niemand ausführen. Und der zweite Absatz dieses Paragraphen 11 Soldatengesetz, der sagt dann auch nochmal ganz explizit: Ein Befehl darf nicht ausgeführt werden, wenn dadurch eine Straftat begangen würde. Jetzt kann man den Soldatinnen und Soldaten sicher zugute halten, dass sie keine Juristinnen sind und im Einzelfall vielleicht auch nicht wirklich wissen, wann ein Verhalten strafbar ist und wann nicht. Aber beim gezielten Erschießen von Zivilisten, also wirklich wehrlosen Menschen, da kann natürlich überhaupt kein Zweifel daran bestehen. Und so ein Befehl, nein, darfst du natürlich niemals befolgen. Mhm.
Zur Folge 27, Elke, haben uns diverse Kommentare erreicht. Ein verurteilter Straftäter ist angeklagt und attackiert seine Ex-Freundin, während sie vor ihm sitzt und gegen ihn aussagt. Er versucht, sie tatsächlich vor Gericht zu töten. Und du als Reporterin mitten im Gericht. Und im Gerangel, hast du erzählt, hältst du ihr die Saaltür auf, damit sie fliehen kann. Unsere Userin Saar fragt, ob die Beamten, die während einer Gerichtsverhandlung ja im Gericht für Sicherheit sorgen, und hier wurde der Angeklagte ja auch von den Justizvollzugsbeamten begleitet, ob die eigentlich keine Taser oder Ähnliches dabei haben.
Also zu dem konkreten Fall, da muss man erstmal, glaube ich, wirklich eindeutig sagen, da ist echt richtig viel schiefgegangen. Schon, dass die Gefahr, die von diesem Angeklagten ausgegangen ist, komplett unterschätzt wurde. Eines der Probleme war gerade auch noch, dass dieser Angeklagte trotz seiner Vorgeschichte, der war schon mal wegen eines Mordes verurteilt worden, und trotz der bekannten Gefährlichkeit eben gerade nicht von mehreren Justizbeamtinnen begleitet worden war, sondern nur von einer, von einer ganz schmalen, kleinen, zarten Frau. Er selbst war ja so ein ziemliches Kraftpaket, zumindest wenn er ausgerastet ist, so wie da damals im Gerichtssaal. Sonst, in anderen Fällen, wenn ein Gefangener als gefährlich eingestuft wird, dann sind schon auch mal mehrere Beamtinnen und Beamte dabei. Was dann da zu sehen ist, die tragen am Hosenbund dann die Handschellen, die sie dem Gefangenen zu Beginn der Verhandlung abgenommen haben und dann natürlich auch bei einem entsprechenden Anlass auch wieder anlegen könnten. Und sie haben auch so spezielle Handschuhe am Hosenbund, mit denen sie im Ernstfall auch gut zupacken können. Es sind aber keine Waffen zu sehen, wie zum Beispiel Pistolen oder Taser. Ich denke, dass das wiederum ja auch zur Gefahr werden könnte. Ne? Stell dir mal vor, Anna, jemandem gelingt es im Gericht, einem Justizbeamten eine Pistole zum Beispiel abzunehmen. Das wäre ja einfach wahnsinnig gefährlich. Und im Zweifelsfall, denke ich, werden dann bei besonders heiklen Prozessen eher Polizeikräfte angefordert. Sowas kommt dann zum Beispiel bei großen Drogenprozessen oft vor. Und die sind dann natürlich auch entsprechend bewaffnet. Ich habe jetzt mal, weil das, was ich gerade geschildert habe, nur das ist, was ich selber mit meinen Augen sehen kann, beim Gericht extra nochmal nachgefragt, weil ich es gewiss ein bisschen genauer wissen wollte, wie es mit der Bewaffnung aussieht. Da wurde mir gesagt, und das kann ich jetzt aber auch wirklich sehr gut verstehen, dass man das eigentliche Sicherheitskonzept und wie es mit Bewaffnung aussieht, jetzt hier leider nicht öffentlich sagen kann, weil das ja wiederum auch neue Gefahren dann irgendwie schaffen würde. Und das kann ich auch gut verstehen. Ich erzähle an der Stelle vielleicht einfach mal eine Episode, die ich gerade zufälligerweise frühe Woche erlebt habe. Da war ich in einem Amtsgericht, also nicht im großen Landgericht, sondern bei einem kleineren Prozess. Und in diesem Prozess, da hatte die Richterin am Anfang so ein bisschen Probleme mit ihrem Computer. Und sie muss dann beim Versuch, diesen Computer ins Laufen zu bringen, versehentlich einen Alarm ausgelöst haben, wie auch immer das dann da funktioniert. Das haben wir alle dadurch mitbekommen, dass plötzlich zwei Justizbeamtinnen wirklich in den Saal gestürzt gekommen sind. Und die waren komplett außer Atem, die haben voll gekeucht, also die müssen wirklich irre gerannt sein. Und waren dann total verdutzt, als sie dann uns alle so, ja, sehr friedlich da haben sitzen sehen. Und also was auf jeden Fall zu sehen war, das wollte ich erzählen. Es gibt in allen Gerichten Sicherheitskräfte, die in Alarmbereitschaft sind und wenn es sein muss, einfach losrennen und handeln.
Ja, fühlt sich ja für dich wahrscheinlich auch gar nicht so verkehrt an. Die nächste Frage schließt sich so ein bisschen an. Da muss ich mal sagen, dass ich da auch manchmal drüber nachdenke, wenn du Richterin bist oder Richter oder Staatsanwalt. Das ist ja schon wirklich finster, wenn es da an irgendwelche Rachegelüste oder so geht. Und bevor ich jetzt noch weiter abschweife und hier das Bild noch düsterer mache. Die Frage, die sich anschließt, müssen Richter und Richterinnen nicht eigentlich besonders geschützt werden, weil sie zum Beispiel irgendwie mit der Rache von Verurteilten ein Leben lang rechnen müssen?
Es ist jetzt nicht so, dass sie Geleitschutz haben oder dass ihre Häuser überwacht werden. Nee, das ist nicht so. Beim Thema Gefahr geht es ja ohnehin vor allem um Strafrichterinnen und Strafrichter. Ne? Die hast du ja auch gemeint gerade mit deiner Frage. Verhandlungen vor dem Zivilgericht oder Verwaltungsgericht zum Beispiel sind ja eher nicht so emotional. Naja, wobei, stimmt eigentlich gar nicht. Ich glaube, so ziemlich das Emotionalste sind Verhandlungen vor dem Familiengericht. Da geht es ja um Sorgerecht für Kinder und so. Das ist schon auch ein wirklich sehr schwieriges und emotional sehr aufgeladenes Feld. Aber bleiben wir mal beim Strafgericht, weil wir in unserem Podcast ja auch über Strafprozesse reden. Da hast du recht, da laufen Leute rum, die schon vorher gezeigt haben, dass sie zu Gewalt bereit sind. Deshalb sind sie dann ja auch da angeklagt im Gericht. Und die haben auch durchaus öfters Bekannte oder Angehörige dabei, die auch sehr aufgeladen sind und sicher auch mal Rachegelüste haben können, ja.
Eben.
Ja, und dafür gibt es aber dann jetzt nicht für die einzelnen Richterinnen und Richter Schutz, sondern es gibt eben die Sicherheitskonzepte für die Gerichtsgebäude im Ganzen. In dem Gebäude, in dem der Gerichtssaal 237 ist zum Beispiel, das ist ja das, wo ich dann meistens auch bin, da gibt es ja gleich am Anfang, gleich am Eingang, wenn du unten reinkommst, so eine Sicherheitsschleuse, durch die alle durch müssen. Da wirst du durchleuchtet und dein Gepäck wird durchleuchtet. Das ist so ein bisschen, wie man es vom Flughafen irgendwie kennt. Und im Gebäude selber sind ja auch viele Justizbeamtinnen und Beamten, die da auch für die Sicherheit zuständig sind. Und wenn die Angeklagten aus der Untersuchungshaft kommen, dann sind ja auch zusätzlich noch die Beamtinnen aus der UHA dabei. Bei konkreten Prozessen, die die Gerichte als hochriskant einschätzen, das habe ich ja bei der Frage davor auch schon so ein bisschen mit angesprochen, da wird dann eben manchmal zusätzlich noch Polizei hinzugezogen. Das habe ich ja gerade schon ein bisschen erklärt. Ich habe da gerade so einen großen Drogenprozess vor Augen, der vor ein paar Monaten war. Da war im Gebäude echt alles voller bewaffneter Polizei. Und da hat morgens sogar ein Sprengstoffspürhund den ganzen Verhandlungssaal abgeschnüffelt. Da ging es dann aber weniger um eine Gefahr für Richterinnen und Richter, sondern da hatte man, glaube ich, eher Sorge, dass irgendwelche Drogenkartelle in Kolumbien die Angeklagten befreien oder gewaltsam an der Aussage hindern lassen wollen.
Macht's auch nicht besser.
Also ich glaube, eine Gefahr, ja, es ist auf jeden Fall ein gefährliches Umfeld, da müssen wir uns nichts vormachen. Ne? Und ich glaube, eine wirkliche Gefahr wird von offizieller Seite am ehesten für die Richterinnen und Richter der Staatsschutzsenate gesehen. Die haben ja die Terrorprozesse. Die haben ihre Büros im Strafjustizgebäude deshalb auch auf einem gesonderten, abgeschlossenen und gesicherten Flur.
Sebastian hat uns geschrieben, auch eine Mail. Und er schreibt zunächst einmal vielen Dank für euren tollen Podcast. Ich finde ihn super und freue mich jedes Mal, wenn die neue Folge online ist. Umso mehr freue ich mich, dass ich jetzt mal eine Frage bei euch loswerden kann. Ich fürchte, Elke, ist eine Frage an dich. Ich habe nämlich schon seit geraumer Zeit eine Frage zum deutschen Strafrecht, die mir unter den Nägeln brennt. Es handelt sich dabei um den Paragraphen 258 Absatz 6 Strafgesetzbuch. Bist du an Bord?
Ich kenne den natürlich auswendig. Nein, ehrlicherweise nicht.
Jedenfalls fragt Sebastian, warum kann denn ein Angehöriger eigentlich straffrei bleiben, wenn er jemandem nach einer Straftat hilft, diese zu vertuschen? Also beispielsweise einem Familienangehörigen nach einem Mord. Wenn ich also zum Beispiel einen Mord begehe und mein Mann hilft mir, die Leiche beiseite zu schaffen, dann bleibt er straffrei, obwohl er zu meinen Gunsten versucht, die Strafverfolgung zu behindern? Das scheint mir sehr, in Anführungsstrichen, unfair, wenn ich es aus der Sicht der Opfer sehe. Wie kam es eigentlich zu diesem Absatz in den Paragraphen? Gab es da ein auslösendes Moment oder versteht Sebastian diesen Paragraphen vollkommen falsch?
Also erstmal vielen Dank, Sebastian, dass du mir die Hausnummer genannt hast, weil ich nicht wusste, welcher Paragraph das ist. Aber ich erkenne jetzt die Problematik, die du ansprichst. Und deine Bedenken, ja, kann ich sagen, die verstehe ich durchaus. Aus Opfersicht ist das sicher nur schwer nachzuvollziehen. Dieser Paragraph im Strafgesetzbuch, den du ansprichst, der nimmt aber nicht die Opferperspektive ein, sondern die der Person, die die Strafverfolgung vereitelt, also die des Angehörigen, des Täters oder der Täterin. Wir haben im Strafsystem den Grundgedanken, dass man sich nicht selbst belasten muss. Und das gilt auch für nahe Verwandte. Also wenn du jetzt der, was nicht, Onkel vierten Grades bist oder so, dann kannst du dich auch nicht darauf berufen. Ne? Also dann wirst du auf jeden Fall bestraft. Dieser Paragraph, der gilt wirklich nur für ganz nahe Verwandte, wie zum Beispiel Kinder, Eltern oder ich glaube auch Geschwister. Und da ist dann der Gedanke, dass jemand aus der emotionalen Nähe heraus natürlich erstmal loyal zu dem Täter oder der Täterin ist, selbst wenn es um ein Verbrechen geht. Und diese Loyalität zu deinen engsten Angehörigen, die soll dann nicht kriminalisiert werden. Aber eines ist an der Stelle auch nochmal wirklich wichtig zu verstehen. Dieses Privileg, dass du als Angehörige nicht bestraft wirst, wenn du jemandem hilfst, so, Die gilt nur für alles, was du nach der Straftat tust, also für das sogenannte Nachtatverhalten. Wenn du also zum Beispiel später gegenüber der Polizei lügst oder dabei hilfst, die Tatwaffe zu entsorgen, sowas ist damit gemeint. Auf das Angehörigenprivileg kannst du dich aber nicht berufen, wenn du zum Beispiel vorher bei der Planung dabei warst oder sogar bei der Tat selbst geholfen hast. Und nochmal konkret zu deiner Frage nach der versteckten Leiche. Nee, also wenn du dabei hilfst, eine Leiche zu entsorgen, dann ist das nicht straffrei. Das passiert zwar, nachdem die Person schon getötet wurde, also von daher kann man das dann auch als Nachtatverhalten irgendwie noch so sehen, aber das Entsorgen der Leiche an sich, das ist, kann auch ein eigener Straftatbestand sein, ne? Zum Beispiel Störung der Totenruhe. Und dafür wirst du dann auch als nahe Angehöriger bestraft, weil du selber ja auch dann die Straftat begangen hast. Du hebst den Finger, Anna. Was hast du denn für eine Nachfrage dazu?
Da haben wir mal drüber gesprochen, und zwar waren das doch die Jugendlichen, da ging es mitgehangen, mitgefangen. Also wenn man gemeinsam irgendwas plant, so Brüder, dann kann ich einen, der sagen, ich bin da der Bruder, ich sage jetzt nichts, weil die haben das zusammen geplant und dann sind sie zusammen verurteilt worden.
Aber die haben auch alle die Tat zusammen begangen.
Ja, genau. Deshalb. Ja. Da kann man dann, wenn die das hast du ja gerade gesagt.
Du musst den Prozess nicht belassen. Du musst sagen, also was mein Bruder getan hat, erzähle ich euch jetzt nicht. In dem Fall aber hat es allen nicht besonders viel gebracht. Du meinst den Fall mit der Pokerrunde der Angeblichen. Ja. Die sind einfach alle verurteilt worden, weil sie einfach dabei waren mit Machete und Pistole.
Das haben Sebastian und ich jetzt verstanden. In unserer Folge 27 sprechen wir über einen kleinen Jungen, der beim Einkaufen mit seinem Vater an der Kasse einen Stromschlag bekommt und stirbt. Die Betreiber des Geschäfts haben wohl eine Elektroinstallation nicht sicher durchführen lassen. Sie werden zur Zahlung einer Summe an die Staatskasse verurteilt. Und hier schließt sich die Frage von Sascha an, warum nicht zu einer Zahlung an die Eltern und was macht der Staat eigentlich mit dem Geld?
Das Ganze ist letztendlich das Grundprinzip in Strafprozessen. Ein Gericht verhängt eine Strafe nicht sozusagen stellvertretend für die Opfer oder die Angehörigen, sondern der Staat selber hat den Strafanspruch und den verwirklicht für ihn ein Gericht. Einfacher gesagt, wir haben hier ja keine Selbstjustiz, sondern der Staat, der bestraft Verbrecher, um die eigene Rechtsordnung aufrechtzuerhalten. Und deshalb landen Geldstrafen dann eben auch in der Staatskasse. Die Eltern, die haben aber parallel die Möglichkeit, zivilrechtlich Schadenersatz und Schmerzensgeld geltend zu machen. Das läuft dann parallel vor dem Zivilgericht oder in bestimmten Fällen wird das als sogenannte Adhäsionsklage dann auch im Strafprozess mitverhandelt. Aber das ist eine Sache, die läuft im Grunde parallel in einem eigenen Verfahren und dann aber natürlich haben sie auch die Möglichkeit, Geld zu bekommen als Entschädigung.
Eine Mail kommt von Barbara, sie möchte es ganz genau wissen und hat drei Vokabelfragen. Mal gucken, ob du unseren Vokabeltest bestehst.
Oha, oha.
Untersuchungsbeschluss und Untersuchungsbefehl. Entspringt der in Filmen oder auch Serien so häufig verwendete Begriff Untersuchungsbefehl lediglich der Feder nicht gut informierter DrehbuchautorInnen?
Die Begriffe Untersuchungsbeschluss oder Untersuchungsbefehl, die gibt's überhaupt nicht. Ich nehme an, Barbara, die meint Durchsuchungsbeschluss. Das ordnet ein Gericht an, wenn die Polizei eine Wohnung oder Büros oder so durchsuchen will. Das kann sie nicht einfach selber entscheiden. Wir gehen jetzt mal los und brechen da die Tür auf, sondern sie muss sich das genehmigen lassen, eben durch so einen Durchsuchungsbeschluss. Und ich muss sagen, wenn Barbara die Begriffe Untersuchungsbeschluss und Untersuchungsbefehl in Filmen hört, ja, dann waren die Drehbuchautorinnen leider nicht so gut gebrieft.
Daher sofort den Münsteraner Tatort vor Augen, wo man die rauchige Stadt konnte um irgendwelche Beschlüsse unterzeichnen.
Aber die würde garantiert den richtigen Begriff wählen.
Bestimmt. Zweite Vokabel. Was ist der Unterschied zwischen Vernehmung, Verhör, Befragung? Nach meiner Information wird der Begriff Verhör heutzutage nicht mehr benutzt und stammt aus einer Zeit, in der die Gesprächsstrategien von Polizei und Staatsanwaltschaft konfrontativer waren.
Also von einem Verhör spricht man heute wirklich nicht mehr. Der juristische Begriff, der die Befragung im Gericht meint, das ist die Vernehmung. Und Befragung ist jetzt auch kein speziell juristischer Begriff. Also im Rahmen einer Vernehmung wird befragt, ja, aber das ja auch nicht nur in einem Prozess. Den Begriff Befragung, den kann man ja auch außerhalb des Gerichts verwenden.
Und letzte Frage, heißt es korrekt eigentlich Rechtsmedizin oder Gerichtsmedizin? Ich erinnere mich an die Erklärung eines Kriminalisten, der sagte, Rechtsmedizin sei die richtige Bezeichnung, da sowohl Forensik als auch Gericht dem geltenden Recht als höchster Instanz der Aufklärung und Rechtsprechung verpflichtet seien. Erscheint mir logisch, aber vielleicht liege ich da ja auch falsch.
Es heißt Rechtsmedizin. In Hamburg gibt es das Institut für Rechtsmedizin.
Was du alles weißt. Simone möchte wissen, ob wir weiterhin über den Fall Christina Block berichten werden. Seit inzwischen Monaten, ich würde fast sagen Jahren, läuft der Kindesentführungsprozess gegen sie und ihren Partner und Sportmoderator Gerhard Delling ja schon. Ein Fall, der medial so engmaschig begleitet wird, wie auch du, Elke, es ja eigentlich wirklich noch nie erlebt hast, oder?
Nee, also echt noch nie. Dieser Prozess, der toppt alles, was jemals da gewesen ist, zumindest hier in Hamburg. Nur die Terrorprozesse nach dem 11. September damals, die fallen mir als Vergleich noch ein. Wobei es da natürlich auch ein komplett anderes Setting war. Da war ja die internationale Presse und dafür dann aber auch keine Klatschreporterinnen, wie jetzt hier in diesem Blogverfahren. Ja, zu dem Fall und dem ganzen Medienrummel, darum gibt es wirklich sehr viel zu sagen. Allein damit könnt ihr schon hier mindestens 3 Q&A-Folgen füllen. Was ich dazu denke, könnt ihr schon mal in den beiden Folgen nachhören, die wir dazu gemacht haben. Das waren 2 schnelle Fälle. Einmal zum Prozessauftakt im Juli und dann ja nochmal einer zum Medienrummel im Oktober. Und ja, klar, also wir bleiben an dem Fall dran. Ich sitze da immer mit im Gericht und verfolge das alles sehr intensiv. Wir haben uns aber trotzdem entschieden, uns jetzt nicht ganz von dem Sog der Geschichte einfangen zu lassen, sondern bei unserem, ich nenne es mal so, journalistischen Anspruch zu bleiben, alles für euch zu filtern und auszuwählen und einzuordnen. Und deshalb machen wir jetzt hier nicht ständig Updates in unserem Podcast, sondern wir werden dann zum Abschluss in einer langen Folge nochmal den ganzen Prozess erzählen.
Passt auch zu dem, was Tina uns zur Kurzfolge über den Medienrummel im Fall Block bei Spotify geschrieben hat. Sie schreibt nämlich ganz ehrlich, ich verstehe diesen Hype überhaupt nicht. Ich bin auch nicht sensationslüstern. Klatsch und Tratsch finde ich niveaulos. Aber bitte jedem das Seine. Herr Delling, den kenne ich als ehemaligen Sportreporter aus dem MDR-Fernsehen. Deshalb habe ich diesen Prozess mal kurz bewusst registriert. Öffentlichkeitsinteresse hin oder her, aber wir brauchen doch wirklich keine amerikanischen Methoden bei so ernsten Sachen. Ich glaube, Elke, dem können wir uns einfach mal so anschließen. Und dann kamen noch ein paar Nachrichten rein von Leuten, das hat mich gefreut. Die schreiben nämlich, dass sie es echt spannend fanden, als ich mal mit im Gericht war, quasi als deine Praktikantin. Und es hat mir so viel Spaß gemacht. Also es hat mich gefreut, das zu lesen, weil sie nämlich schreiben, das hätte auch mal eine andere Perspektive noch gebracht und ob ich das vielleicht häufiger machen werde. Und jetzt, wo ich das lese, kann ich nur sagen, ja. Also Elke, wenn du einen Prozess hast, wenn du was sagst, Mensch, da bietet sich das mal an, das ist spannend, das ist vielleicht irgendwie auch nochmal spannende andere Perspektive auf so einen Fall zu haben. Ich komme wahnsinnig gerne mit. Ich habe es geliebt.
Also ich finde das auch total super, wenn du mitkommst. Ich kann das wirklich nur bestätigen und begrüßen. Jetzt regelmäßig, Anna, wäre wahrscheinlich eher nicht so realistisch. Oh. Also Gericht ist ja echt zeitaufwendig. Und du hast ja nun auch schon genug anderes zu tun, können wir an der Stelle ja auch mal sagen. Ne? Aber in passenden Momenten, klar, auf jeden Fall. Ich glaube ja auch, dass das für uns alle echt sinnvoll ist. Für dich, Anna, weil du dann noch viel mehr vor Augen hast, worüber ich hier eigentlich immer spreche, wenn wir unseren Podcast machen. Und so persönliche Eindrücke ja auch fürs Verständnis echt wichtig sind.
So, bevor ich wieder ins Gericht gehe, gönnen wir uns tatsächlich mal eine Pause. Also mal so richtig eine. Wir hatten ja sowas tatsächlich die letzten 1,5 Jahre nicht. Wir waren immer on und haben euch alle 2 Wochen mit neuen Folgen versorgt. Keine Sorge, es kommt jetzt nicht, dass wir erst im Jahre 2033 uns zurückmelden. Aber wir sammeln uns ein bisschen, lehnen uns ein bisschen zurück und kommen dann am 11. Februar mit voller Tatkraft zurück. Also unbedingt in der ARD-Audiothek uns abonnieren, dann merkt ihr nämlich sofort, wenn es weitergeht. Zum Staffelende, das kann ich euch jetzt nicht ersparen, zum Staffelende, weil das brennt mir jetzt mal unter Nägeln, müssen wir uns noch bedanken. Bei einer ganzen Reihe von Leuten, das ist wirklich wichtig, weil ohne diese Reihe von Leuten wäre das so alles nicht möglich gewesen. Da steht ganz vorne der Mann, der immer das erste und unser letztes Ohr ist, der uns jetzt durch die Glasscheibe anguckt, ein breites Grinsen auf dem Gesicht hat, der Marek Nowacki heißt und ganz toll ist, der sehr kritisch ist, nicht immer leicht mit uns ist, aber uns gut behandelt und gute Anmerkungen hat und wirklich dazu führt, dass es so den letzten Schliff im Podcast gibt. Vielen Dank, lieber Marek, dass du das
auch von mir
so langer Zeit so toll machst. Dann gibt es, wenn du mal krank bist, dann gibt es Matthias Wilhöft, der das auch wirklich gut macht. Ich sag's, Marek, du musst das aushalten. Der macht das auch gut, der gibt sich viel Mühe. Der hat auch ein gutes Ohr für dramaturgische Beratung und die Regie. Danke, lieber Matthias. Ich kann jetzt nicht bei jedem so ausführlich sein, aber der Dank gilt für jeden so ausführlich. Dann gibt es nämlich Max Roloff fürs Partner Corona-Management, der macht einen super Job. Wenn euch jemand nett antwortet, dann ist das in der Regel Simon Pfeiffer. Vielen Dank, lieber Simon, für tolles Community-Management. Matthias Heil und Lukas Kühl sorgen für super Sounddesign. Wir haben Wolf-Henrik Mühlenberg, Matthias Adelmund, Lisan Dräger und Sleman Aitan von NDR Info. Vielen Dank für eure Hilfe. Dann haben wir unsere eigenen MediengestalterInnen aus dem NDR Landesfunkhaus Hamburg, die in dieser Staffel unsere Video- und Audiofolgen geschnitten haben. Das ist Angelina Lück, das ist Tim Piotraschke, Hanne Heubel. Danke euch dreien, ihr macht das toll. Und dann, das darf man wirklich auch nicht vergessen, dann ist da noch die Direktion des NDR Landesfunkhauses Hamburg, die Ja gesagt haben zu einer dritten Staffel. Und ohne dieses Ja gäbe es das nicht. Also euch allen ganz, ganz herzlichen Dank. Ich freue mich sehr auf den 11. Februar und sehr auf deine vielen Berichte aus dem Gericht, liebe Elke. Auch dir natürlich herzlichen Dank.
Und dir, Anna, dass du immer so schön mit mir diesen Podcast machst.
Ach so, Hilfe, die wichtigsten habe ich vergessen, nämlich euch. Also ohne euren Rundfunkbeitrag wäre dieser Podcast natürlich gar nicht möglich. Also herzlichen Dank, wir hören uns ganz, ganz bald.
Bis dahin, tschüss.
Tschüss.